Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen, die bestehen heute aus Hendrik und Thomas. Hallo Hendrik.
Hallo Thomas.
Du hast dich überreden lassen, mit mir nochmal einen Dario Argento zu gucken. Und wir hatten ja gesagt, das ist ja der Abschluss unserer Reihe, der letzte, und zwar The Card Player von 2002. Eigentlich müssten wir mal mit Herrn Sobolla und mit Herrn Hoffmann mal ins Gespräch kommen über Giallo-Filme und was für ein Blödsinn einem da auch passieren kann. Aber ich muss auch gestehen, den Card Player habe ich sozusagen als Wildcard selbst ausgesucht. Ich dachte, ja, okay, Dario Argento 2002, das ist doch mal interessant, was er später so gemacht hat. Ja, und wenn wir diesen Film mal einstufen wollen, man kann ja auch mal sagen, das ist ein B-Picture oder C oder so, der ist für mich D in der Kategorie. Und zwar gleich dreimal D, weil er versagt im Bereich Dialoge, überhaupt Drehbuch und Darsteller. Ja? Bei allen drei Ds geht es völlig daneben. Das finde ich total irritierend, weil ich ja jetzt von ihm schon gute und interessante und spannende Filme sehen konnte. Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe zum Beispiel. Da ist nicht so, dass er da nicht irgendwas Spannendes, Interessantes, Abgefahrenes machen könnte, aber das hier kommt mir wirklich, boah, also The Card Player ist wirklich so, ich weiß nicht, als ob er es verlernt hätte. Wie hast du ihn empfunden?
Also wir waren uns ja einig, dass man aus der Geschichte, die wir vielleicht gleich nochmal kurz rekapitulieren sollten, tatsächlich durchaus was hätte machen können. Geht halt um eine junge Polizistin, die halt ihren Job tut und unter anderem ist einer ihrer Tätigkeiten, nach einer verschwundenen Touristin zu fahnden, und plötzlich stellt sich heraus, dass jemand diese Touristin entführt hat und mit der Polizei per Videoverbindung, Videopoker spielen will um das Leben dieser Touristin. Und das wird dann halt sehr schnell, diese Sache gibt sehr schnell den Takt des ganzen Filmes vor, weil dann natürlich dieser Seriencharakter der Morde im Giallo sehr schnell sich etabliert. Man weiß sehr schnell, das wird nicht der einzige Mord bleiben. Und man weiß, die Polizei muss jetzt sich auf dieses Spielchen einlassen, fahndet im Hintergrund gleichzeitig natürlich nach diesem Mörder mit allen möglichen Mitteln, mehr oder weniger kompetent. Und man hätte aus dieser Geschichte, auch mit den Hintergrundgeschichten der Figuren, sicherlich das ein und andere machen können. Man hätte auch viel Kropfzeug rausschneiden müssen, sicherlich. Aber was wir jetzt letzten Endes gesehen haben, war eine Aneinanderreihung von ziemlich übertrieben aneinandergeklitschten Klischees, vom schon fast clownesken Computernerd, der im Hintergrund rumsitzt, zu Dialogen, wo wir überrascht wären, wenn das ein älterer Mensch als ein 17-Jähriger geschrieben hätte.
Warte mal, gleich mal konkret. Also uns ist es aufgefallen, dass wirklich das mit den Dialogen ein echtes Qualitätsproblem ist, als der britische Polizist das erste Mal auftauchte und man da einfach nicht handwerklich sauber diese Szene durchgeschrieben hätte, sondern wir dachten erst, oh, das liegt jetzt an der Übersetzung, an der Synchronfassung, vielleicht sollten wir doch aus dem Deutschen weggehen und das italienische Original mit deutschen Untertiteln hören. Dann haben wir festgestellt, there is no Italian original. Es gibt also ein englisches Original. Offensichtlich ist der Film zwar in Italien gedreht, aber möglicherweise als Koproduktion, dann in englischer Sprache. Jetzt haben wir den Film in Englisch zu Ende geguckt, wie er gedreht worden ist, mussten aber feststellen, dass die meisten Schauspieler Italiener waren, die dann relativ akzentbeladen ihr Englisch gesprochen haben. Es wurde eigentlich dadurch nicht wirklich viel besser und wir merkten, die Dialoge sind das Problem und nicht die Sprachfassung.
Also wenn man allein, also ein Satz ist mir zum Beispiel hängen geblieben, da geht es dann wieder um diese, ja irgendwie vermutlich doch irgendwie spannungsgeladene Situation, dass diese Polizisten in diesem Büro da sitzen und weiter verzweifelt nach diesem nach diesem Serientäter suchen, indem sie versuchen, die Webverbindung zurückzuverfolgen und was man so macht. Und dann sind dann so Dialogsätze, die ich eigentlich nie in einem Film hören möchte, sondern dass der eine zu dem anderen irgendwie relativ gelangweilt klingt, sogar sagt, ja, das ist eine verdammt schwere Arbeit, aber jemand muss sie tun. Solche Sachen. Das sind so Sätze, die sind Füllsel, damit die Leute was haben, um die Lippen zu bewegen. Aber im Grunde hättest du auf den Dialog fast völlig verzichten und das Ding als Pantomime drehen können. Es hätte ihm nichts hinzugefügt.
Es ist auch wirklich so, als hätte jemand mit wenig Geld und ohne berufliche Erfahrung versucht, einen Giallo, einen Soft-Giallo zu machen auf den Spuren von Das Netz, also dem Film mit Sandra Bullock von 1995. Und der ist ja jetzt von der ganzen Computersituation, wenn man den 2018 guckt, natürlich schon so ein bisschen zum Fremdschämen. Da kann der Film jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dafür, weil das war 95. Jetzt aber 7 Jahre später, 2002, stellt sich der Effekt brutal halt wieder ein. Nur, dass es dann halt wirklich auf einer schlechten Ebene dann auch tatsächlich durchgeführt wird. Also das ist handwerklich so. Es lässt sich vieles verzeihen, wenn man auch wenig Material, wenig Geld zur Verfügung hat, wenn man improvisieren muss. Was man nie heilen kann, ist, wenn man mittelmäßige Darsteller schlechte Texte sprechen lässt. Es ist auch so, dass, wir sind mal ehrlich, wenn wir das jetzt nicht sozusagen für Alexander und René gucken würden, sozusagen im Rahmen des Sette Gialli, hätten wir beide den Film auch nach 30 Minuten ausgemacht.
Ja, wir hätten zumindest, also wir haben auch in der Tat, im Grunde haben wir ihn nach 30 Minuten ausgemacht, weil das war ungefähr so der Punkt, an dem wir aufhörten zu versuchen, ihn als Film zu gucken. Sondern wir haben dann tatsächlich angefangen, ihn als Phänomen zu gucken, haben einen Score aufgestellt, wer jetzt den nächsten Handlungsschritt möglicherweise richtig errät, lagen damit überraschend oft richtig. Und dann haben wir ja im Grunde aufgehört, ihn als Film zu gucken, sondern wir haben kapiert, okay, da hat jetzt jemand ein wie immer geartetes, möglicherweise irgendwann mal liegen gebliebenes Giallo-Drehbuch aus der zweiten Reihe genommen, hat es mit ein paar modernen Elementen aufgepeppt.
Sehr gut geraten, weil offensichtlich ist das ein liegen gebliebenes Drehbuch. Ach, guck. Ich kann mir das auch richtig vorstellen, weil 92 waren die Sneakers mit Redford, 95 war das Netz und das sind Filme, die praktisch ganz ähnliche Ideen haben, aber halt auf sehr hohem Niveau durchziehen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie irgendwann dann Mitte der 90er dieses Drehbuch sich formt und in der Schublade hängen bleibt und dann 2002 gedreht wird.
Ach so, und dass dann jemand auf die Idee kam, so diese Anonymität von Online-Spielen, was ja damals noch, eben noch was relativ Neues war, das da irgendwie mit reinbringen zu wollen. Wie wäre es, wenn wir, ich habe da mal einen amerikanischen Film gesehen, der hat das auch gemacht, können wir das da irgendwie mit reinverwenden?
Also Tatsache ist, dass er eigentlich zu dem Zeitpunkt Occhiali Neri drehen wollte, dann ist aber die Firma aus Hongkong, mit der er das produzieren wollte, pleite gegangen. Und dann hat er das alte Drehbuch The Card Player genommen und interessanterweise auch, erklärt auch diese Qualität der Darsteller und des Filmes, dass auch Verwandte von Dario Argento dann da mit im Spiel waren. Ursprünglich sollte Asia Argento die Hauptrolle spielen. Das hat nicht geklappt, aber Fiore, die ältere Tochter, war dabei und der Neffe Nilo waren im Cast und ich glaube, es war irgendjemand anderer noch in der Produktion. Und ja, es fühlt sich auch so an, als würde ein ehemaliger Giallo-Regisseur mit seiner Verwandtschaft nochmal einen Film drehen. Und das ein oder andere funktioniert noch, aber wie gesagt, schlechte Darsteller und schlechte Dialoge kannst du halt nicht heilen.
Was uns da eben auch noch auffiel, ich weiß nicht, ob die Musik nicht über Telefonjoker ausgesucht wurde.
Ja, das Ganze hat schon manchmal so, man kommt sich vor wie in einem Ende 90er Jahre TV-Freitagabend-Film des ZDF. Und sehr viel aufwendiger ist auch die cineastische Qualität nicht. Man hat das Gefühl, dass es irgendwie mit TV-Kameras und nicht mit Kinokameras gedreht. Und dann kommt dieser tanzende Gerichtsmediziner. Das ist so eine Art.
So ein Danny DeVito-Verschnitt war das, ne?
Ja, so eine italienische Danny DeVito-Karikatur, der komische Texte hat, der die Leichen als seine Puppen bezeichnet. Und als sie dann rausgehen, fängt er an zu singen aus dem Bajazzo oder irgendwas. Also, das ist und das Grundproblem, glaube ich, was wir identifiziert haben, ist mangelnde Subtilität.
Ja, definitiv.
Als auf Johns Alkoholproblem, also das ist der Held, in den sich natürlich auch die Polizistin verliebt, als auf sein Alkoholproblem hingewiesen werden soll, das wird tatsächlich dadurch gemacht, dass er einen Flachmann aus seinem Anzug holt und das so trinkt, dass er dabei schlappert. Also wie unsubtil kann man sowas eigentlich darstellen? Und ab irgendeinem Punkt hatten wir auch das Spiel angefangen, was wird in 2 Minuten passieren?
Genau.
Das haben wir angefangen, weil in Minute 47 wir gesagt haben, hier wird gleich die Frau sich ausziehen. Wir sind nach der Mitte des Films, die sitzen auf einem Sofa, definitiv werden wir die Frau nackt sehen. Und in Minute 49 hat sie nichts mehr an.
Und die nächste Prognose war, dass sie natürlich als erstes dann den Mörder in der Spiegelung sieht, wie er sie dann offensichtlich auf dem Kieker hat und auch die folgenden Ereignisse haben wir eigentlich ziemlich gut erraten. Aber ja, wie gesagt, wir haben in dem Moment aufgehört, ihn als Film zu sehen und nur absolut. Dadurch haben wir die restliche Zeit auch durchgehalten.
Stimmt. Und wir müssen sagen, nach der sehr, sehr zurückhaltenden Sexszene gibt es ein kurzes Bild, das wir, glaube ich, als den Höhepunkt des Filmes bezeichnet haben, als die beiden Schusswaffen der beiden Polizisten, die gerade zusammen im Bett waren, nebeneinander in Löffelchenstellung auf dem Nachttisch liegen.
Das war so romantisch.
Das war schön.
Ja, genau.
Dieses Niveau hat
der Film. Da setzen auch, glaube ich, kurz Streicher ein, wenn ich.
Ja, genau. Aber aus dem Synthesizer.
Ja.
Dann kommt der NASA-Rechner aus Houston, der das alles besser können soll. Und ach, du ahnst es nicht. Dann haben wir schon angefangen zu überlegen, wer ist es eigentlich? Also, dann hatten wir schon einen der Polizisten dann auf dem Kieker. Es gab dann 2 Möglichkeiten, nämlich die beiden Polizisten, die hinter unserer Heldin her waren und verschmäht worden sind. Es war dann der andere, nicht der, den ich erwartet hatte, aber mein Gott.
Ja, am besten war an dem Film tatsächlich das, was am Schluss mit der Musik passierte. Ne?
Das musst du jetzt erklären.
Weil das könnte man jetzt als einen dramaturgischen Schaffenshöhepunkt des Werkes betrachten. Am Schluss die Musik kurz im Film angeschaltet wird. Und am Schluss des Filmes wird die Musik erschossen. Und das war auch genau das, was man sich von dieser Musik zu diesem Mensch im Moment erhofft, ja.
The Night the Music Died. Sehr schön, ja. Mm. Also, was man tatsächlich mal sagen muss, im Gegensatz zu einigen anderen Giallo-Filmen, die wir jetzt schon gesehen haben, das Frauenbild ist 2002 oder 2003, wann er gedreht wurde, schon mal deutlich besser.
Ja.
Sie ist kein Opfer. Ich meine, sie ist auch manchmal ein bisschen erschreckt und manchmal ist sie so ganz leicht hysterisch, aber in Gefahrsituationen macht sie in ihrer eigenen Wohnung erstmal das Licht aus und geht in den Kampfmodus über, als sie angegriffen wird und hat mehrere 3 oder 4 Kampfszenen in dem Film. Das fand ich mal sehr angenehm. Sie ist schwer zu töten. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Das hat mir gut gefallen.
Richtig. Ich meine, es wird immer noch kein geschlossener Charakter draus, weil so verhuscht, wie sie am Anfang und so verhuscht und isoliert, wie sie am Anfang gezeigt wird, das ist ja innerhalb von Minuten weg und dann ist sie auf einmal jemand völlig anderes.
Ja, dass sie sich auch sehr unsubtil, etwa 15 Sekunden, nachdem sie das erste Mal den abgewichsten britischen Polizisten gesehen hat, ihm schon praktisch gerade noch mit angezogenem Höschen an den Hals wirft, sozusagen. Also das ist ja dann auch, wie auch immer. Auf jeden Fall kommt es dann zu einem Showdown, den wir so nicht erwartet hatten, der auch dann nochmal Bezug nimmt auf den Tod ihres Vaters, aber nicht wirklich Sinn macht. Er kettet nämlich sich und sie an die Gleise und spielt mit dem Laptop auf den Gleisen. Was eigentlich ist das für eine Internetverbindung 2003 gewesen? Wie auch immer. spielt er mit ihr das Video.
Ja, da brauchen sie ja nicht mehr online sein.
Danke für
den Hinweis. Deswegen haben wir auch keine Webcam mehr dann.
Richtig.
Weil sie ja nebeneinander im Gleisbett liegen.
Genau, also er spielt dann mit ihr um die Freiheit, ja, ums Leben. dieses Videocomputerspiel und wer gewinnt, kriegt den Schlüssel und kann sich freimachen. Sie gewinnt, aber sie kriegt den Schlüssel nicht und muss dann wieder drum kämpfen. Das zieht sich.
Das ist ohnehin auch das Problem. Ich meine, bei einem besseren Film hätte das mehr gestört. Aber der Film hat ja nun auch kein Timing. Ich weiß, wusste bei den wenigsten Szenen, wann ist das jetzt? In diesem halt noch halbwegs wohlwollenden Artikel, den du eben zitiert hast, wurde ja gesagt, so von wegen, es sind halt unmotiviert wirkende Dinge drin, die als Stilelement dann betrachtet werden können. Ich würde sagen, er hatte einfach ein hundsmiserables Timing, weil man insbesondere aus heutiger Beguckerperspektive minutenlang zugeguckt hat, wie sich irgendeine tranige 2002 programmierte Online-Pokerseite Blatt für Blatt durch den Spielprozess arbeitet. Und ja, also ich habe ja nichts gegen Entschleunigung grundsätzlich, aber es ist einfach... Es nimmt so viel Fahrt raus aus der Spannung, die theoretisch da sein könnte.
Das war damals schon
zu langsam. Dass es das völlig abtötet.
Also manchmal hat man sich auch vorstellen können zwischendurch, was wäre eigentlich passiert, wenn Brian De Palma oder wenn Roman Polanski sich so einen Stoff angenommen hätten. Ich kann mir das richtig vorstellen. So Roman Polanski lässt das in Paris spielen und interessante Figuren, das Drehbuch schön düster gemacht, oder Brian De Palma kann ich mir auch richtig, richtig gut vorstellen. Vielleicht in Madrid oder so. Oder Lissabon.
Das wäre zum Beispiel völlig problemlos übertragbar, weil dass dieser Film in Rom spielt, das merkst du an zwei Namen und ansonsten gar nicht. Weder filmisch, also weder optisch, weil im Grunde die Stadt nie gezeigt wird. Und es hat auch überhaupt keine Bedeutung. Ja. Wo der Film spielt. Den hätten sie auch gerade in New York, in Berlin, in Toronto, in sonst wo spielen lassen können. Ne?
Eine Kritik sagte auch, dass er distanziert sei und kühl. Aber ich würde sagen, der ist nicht distanziert. Der schafft es nur nicht, Nähe zu erzeugen. Also irgendeine Beziehung dann zu erzeugen. Zumindest jemand, der mit einer gewissen Leidenschaft Filme guckt und mit einer gewissen Begeisterung Qualität im Film entdecken möchte, ist hier echt aufgeschmissen. Und das ist nicht Argento-Niveau. Muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist nicht das, was er schon mal früher konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie seine späteren Filme nach diesem The Card Player, wie dann die noch geworden sind. Am Ende ging es uns aber tatsächlich so, als man diesem Showdown an diesem Bahngleis da, dass wir dachten, schon lange nicht mehr so sehnsüchtig auf einen Zug gewartet.
Das ist richtig, ja. Weil dieser Zug endlich, du wusstest dann in dem Moment, in dem diese Gleise kommen, du wusstest, der Zug wird diesen Film beenden. So. Und da hast du dann irgendwann sehr drauf gewartet.
Dann war er vorbei. Ist etwas länger als die üblichen 89 Giallo-Minuten, aber nicht viel länger. Und dann war es dann gut. Wir müssen auch gestehen, wir haben auch den Abspann nicht zu Ende geguckt. Und wollten auch nicht mehr weiter von dieser Synthesizer-Musik hören. Also,
im Vergleich zu dem anderen Giallo, den ich gesehen habe, der ja nun einige Jahrzehnte älter ist, muss ich sagen, der ältere war aus heutiger Perspektive tatsächlich deutlich sehenswerter und interessanter. Nicht nur, weil er tatsächlich natürlich logischerweise noch viel mehr Retro-Charme hatte, sondern weil er ein Genre mit eröffnet hat, weil er natürlich auch nichts neu erfunden hat. Da haben wir uns ja drüber unterhalten. Er hat sich aus dem alten Horrorfilm bedient, er hat sich aus alten Schwarz-Weiß-Filmklassikern bedient. Aber er hat einen eigenen Charme entfaltet, den man mögen konnte oder nicht. Und es gibt ja tatsächlich auch, gerade in Genrefilmen, es gibt ja nur sehr gelungene Beispiele für Spätwerke, die also wirklich ein vielleicht sogar totgeglaubtes Genre aufgreifen, nochmal zelebrieren, vielleicht auch würdigen, manchmal vielleicht ein bisschen parodieren, das ist ja immer so eine scharfschneidige Sache, und manchmal aber auch wirklich gekonnt mit modernen Elementen verbinden.
Du hast eben scharfschneidig statt zweischneidig gesagt. Das war eine freudsche Fehlleistung, weil ja, Dario Argento bei dem Cardplayer mal sowas von in die Klinge gegriffen hat. Ja.
Oh ja. Ja, das war zum Beispiel eine Sache, da war ich froh, dass ich heute meine Brille nicht dabei hatte.
Wie, du hattest die Gnade, das gar nicht richtig scharf zu sehen?
Na, ich muss ja, wenn ich, das ist mein Segen im Horrorfilm, wenn ich was nicht scharf sehen im Film will, dann mache ich einfach das eine Auge zu, weil auf dem anderen Auge sehe ich nicht scharf. Es wird ja in dem anderen, 30 Jahre älteren Giallo haben wir uns ja schon über die Darstellung der Gewalt unterhalten, die für ihre Zeit sehr explizit, sehr drastisch war, aber keine Splatter-Elemente in dem Moment enthielt, vielleicht eine Sekunde lang. Weil du in der zweiten Sekunde schon gesehen hättest, dass das Kunstblut und eine Puppe ist. Ne? Und hier war es aber so, dass also schon mit einer ziemlichen Genüsslichkeit bei diesen ein, zwei Obduktionsszenen oder sowas, da wurde sehr drauf gehalten. Und dann gab es so Kameraeinstellungen, wo du gemerkt hast, dass der Film versucht, sich ja über extrem unsubtile Krücken, wie so eine Einstellung, dass du dann diese erste Leiche, die dann im Kühlhaus da rausgezogen wirst, da siehst du dann von oben kurz den Steinboden und dann wird dir die Schublade unter die Nase, also quasi direkt unter den Blick reingeschoben, sodass du in deinem, mit dem Blick spontan total nah und erschreckt über diese komplette Wasserleiche fährst. Ne? Ja, das ist so genau so eine unsubtile Methode, wie du versuchst, eine Nähe, eine Wirkung zu erschaffen und dann aber den Anlasser nicht rumkriegst. Weil es zu dicht und zu kalt war und zu wenig Vorbereitung und zu wenig Timing hatte, um dich irgendwie wirklich zu erreichen. Ja, das hatte sowas wie von so einem galvanischen Experiment, wo du einen toten Frosch nimmst, einen Stromschlag durchjagst und dann zuckt vielleicht kurz was, aber damit hast du nichts zum Leben erweckt. Genauso fühlte sich das an.
Ja, aber wenn du keine Elemente des Films ernst nehmen kannst, weder die Figuren, noch das, was passiert, noch die Motive und so, dann ist auch Ende Gelände. Aber es ist interessant, nochmal an Blutige Seide zu denken, weil das ja einer der Filme ist, die von Mario Bava, die offensichtlich Dario Argento beeinflusst haben und so, die ihn da auf seinen Weg losgeschickt haben. Und das ist dann schon schön zu vergleichen, dass was eben der Unterschied ist zwischen einem Film mit Trash-Elementen, der aber an sich ein guter, in sich stimmiger Film ist. Und dann irgendwann ist es eine Frage des Geschmacks und des Einflugwinkels, wie du es immer so schön sagst. Aber auf der anderen Seite, wir waren nach wenigen Minuten, wussten wir, wir haben es hier mit Trash zu tun. Aber eben nicht mit einem guten Film mit Trash-Elementen, sondern tatsächlich mit einem, der nicht mehr auf das Niveau kommt, dass er im Fernsehen ausgestrahlt werden könnte. Vielleicht früher mal bei Super RTL um 3 Uhr. Also das sind keine Filme mehr, für die ich mir einen Kinostart vorstellen kann. Das ist keine Filmqualität, die ich mir, wenn ich sie in der Videothek ausgeliehen hätte, dann mir auch angeschaut hätte. Ich meine, wir wussten ja immer, es gibt solche Filme wie Apocalypse Now, A-Klasse, und da gibt es B-Klasse, das sind eher so die Wildgänse oder die Wildgänse Teil 14 oder so. Aber das war heute unterhalb dieses Niveaus, ja. Ich meine, wir haben keine Ahnung, wir haben auch unsere Brillen nicht aufgezogen, wir sind sowieso der Waldorf und Stadler der Giallo-Filmkritik, aber trotzdem vertraut uns, das war einfach schlecht.
Manchmal ist das Gemecker aus der Loge auch die richtige Warnung, die man braucht.
Genau. Ja, ich glaube, viel mehr gibt der Film nicht her, dass wir drüber reden können.
Nee, tatsächlich. Also er hat kein Kinogefühl. Es ist nicht schön, ihn zu sehen. Bei dem Blutige Seide war es ja so, dass es zumindest so ein Gefühl hatte wie so ein Spätnachts-Guilty Pleasure. So ein Film, den ich nachts um 2:30 gucke.
Allein durch die Inszenierung der Nacht.
Genau. Der sich auch wie 1:30 anfühlt, völlig egal, wenn ich ihn mittags gucke. Und da hat er tatsächlich geschafft, durch Konsequenz und durch Subtilität auch eine eigene Atmosphäre zu schaffen. Und das hier ist, muss ich sagen, ich möchte fast sagen, seit Amsterdam einer der atmosphäreärmsten Filme, die ich gesehen habe.
Wobei ich hier echt sagen muss, Amsterdam ist dagegen schon fast ein Oscar-Kandidat.
Okay. Oscar von Lind vielleicht.
Ja, dieser Podcast steht natürlich unter Creative Commons. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Und wenn nicht, macht euch schlau oder fragt uns, dann erklären wir es euch. Das war jetzt Sette Gialli. Vielleicht machen wir nochmal einen Podcast, wo wir alle Filme nochmal zusammenfassen und ein Fazit ziehen. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank an die Abspanngucker für die Idee und dafür, dass wir Filme gesehen haben, die wir sonst niemals gesehen hätten.
Und dafür sind wir immer dankbar.
Tschüss.
Tschüss.